die historisch-kritische Wissenschaft, die Weihnachtsgeschichte. Dazu freuen wir uns jetzt auf die Predigt mit Marco Franczewski.
Gibt es noch ein bisschen mehr Licht? Ja. Liebe Andreas-Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, die Gnade unseres Herrn Jesus, das war jetzt weniger. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr habt mir wieder einmal eine schwere Aufgabe gestellt. Ich soll Aufschluss darüber geben, wie sich die biblischen Weihnachtsgeschichten in historisch-kritischer Sicht darstellen. Das ist schon schwierig genug. Und dann soll ich das Ganze auch noch in 18 Minuten leisten. Das war nämlich die Vorgabe von Kai, als er mir geschrieben hat. Marco, 18 Minuten, es soll hinterher noch ein paar Fragen geben und so 18 Minuten. Das ist unmöglich. Aber bei Gott sind ja alle Dinge möglich und wir können uns ja immerhin bemühen, ihm ein bisschen darin nachzueifern. Ich freue mich über eure geniale Idee, Menschen mit sehr verschiedenen Hintergründen danach zu befragen, wie sie Weihnachten verstehen. Muslime, jüdische Menschen, verschiedene Christen. Ich soll dabei nun die historische Wissenschaft vertreten. Nun ja, das tue ich gerne, auch wenn es nicht einfach ist und Missverständnisse vorprogrammiert sind. Dass das jetzt etwas Vortragsstil wird, ist nicht zu vermeiden. Im Kolosserbrief steht der Satz: Denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt ist aller Mächte und Gewalten. Das ist sozusagen mein Mottovers heute früh. Ich bewege mein Thema in 5 Schritten. Was bedeutet historisch-kritische Wissenschaft bzw. Forschung? Was bedeutet Gottes Sohn? Was bedeutet es, wenn wir vom Erzählen in der Form der Legende sprechen? Was bedeutet jungfräuliche Geburt? Und zuletzt, was bedeutet das alles für Weihnachten? Die erste Frage ist tatsächlich die einfachste. Historisch-kritische Wissenschaft bedeutet einfach, dass man an die Bücher der Bibel genau die gleichen Fragen stellen muss, die man an jedes andere antike Buch auch stellen würde, wenn man es nicht karikieren oder grob missverstehen will. Wir haben die Menschen damals gedacht und gesprochen. Was sind die Realien ihres Lebens und die Rahmenbedingungen ihrer Kultur? In welchen Konzepten konnten sie ihre Wirklichkeit konstruieren? Wie hat sich ihnen die Wirklichkeit dargestellt? Welche Arten von Geschichten haben sie erzählt? Und wenn wir einen konkreten Text verstehen wollen, was besagt der für seine ersten Leserinnen und Leser? Was besagt er im Kontext des Buches, in dem er steht? Inwiefern nimmt er Bezug auf Bilder, Konzepte, Begriffe seiner Umwelt? Diese Umwelt kennen wir aus literarischen Texten, aus Papyri und Inschriften, aus archäologischen Funden, aus einer Vielzahl von Nachrichten. Zwar können wir nicht in jener Intensität über die Antike forschen, wie das für die Gegenwart möglich ist. Interviews zum Beispiel mit Paulus oder so sind uns verwehrt. Und statistisch-quantitative Aussagen sind für die Antike nur selten möglich. Aber wir wissen doch sehr viel. Und dieses Wissen füllt ganze Bibliotheken. Freilich, ohne solide Kenntnis der alten Sprachen geht dabei gar nichts. Das ist der allererste Schritt seriöser Forschung an der Antike, dass man die alten Sprachen lernt. Das alles ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie, die den Weg der Gemeinden damit kritisch begleitet. Kein Mensch würde Caesars Gallischen Krieg oder Vergils Aeneis, so zwei berühmte antike Bücher, lesen, ohne zu fragen, was waren das eigentlich für Leute? Wann und unter welchen Lebensbedingungen haben die geschrieben? Wie und durch wen sind uns ihre Texte überliefert? Was meinen sie mit den Begriffen und Konzepten ihrer Zeit? Wir würden uns davor hüten, zu rasch in die Gegenwart zu übertragen. Bevor wir die Menschen der Antike zu unseren Zeitgenossen machen können, müssen wir, und wir meint jetzt hier die Gemeinschaft derer, die wissenschaftlich über die Bibel forschen, das sind in Deutschland so ein paar hundert Menschen, müssen wir ihre Zeitgenossen werden. Das genau meint historisch-kritische Forschung. Sie geht strikt methodisch vor. Bestimmte Fragen sind dabei grundsätzlich an jeden Text zu stellen. Man kann sich die Fragen nicht aussuchen, die man stellen möchte. Zum Beispiel, was für eine Art von Text ist das eigentlich? Historisch-kritisch heißt also nicht etwa besonders skeptisch oder das Übernatürliche für unmöglich haltend. Historisch-kritisch ist allerdings, diese Forschung ist allerdings unabhängig von unserem individuellen Glauben. Daher nehmen dann ihr Christen, jüdische Menschen, neuerdings auch Muslime und auch Atheisten teil, die sich dazu allerdings erst in einem langjährigen Studium die nötigen Kompetenzen erwerben müssen. Insofern ist es schon Fachwissen. Aber die Grundzüge kann man mit gesundem Menschenverstand problemlos verstehen. Das, worum es in der Bibelwissenschaft geht, das kann jeder verstehen. Dazu braucht es kein Studium. Und selbstverständlich kann man ein gläubiger Mensch sein, der von Gott bewegt ist und historische Wissenschaft betreiben. Allerdings nehmen die Ergebnisse geschichtlicher Forschung an der Relativität des geschichtlichen Wissens teil. Sicherheit gibt es hier nur selten, eher solide Plausibilitätsurteile. Darum kann, selbstverständlich, historische Wissenschaft niemals den Glauben begründen. Das kann nur die Berührung durch den lebendigen Jesus Christus heute. Sie kann ihn auch nicht ersetzen. Sie kann helfen, ihn zu klären. Sie kann ihn vielleicht einmal von abergläubischen Schlackern befreien. Sie kann ihn auch auf den Prüfstand stellen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist, was Wissenschaft tut. Eine wichtige erste Frage bei jedem biblischen Text ist aber immer die nach seinem literarischen Charakter. Was für eine Art Text ist es eigentlich? Wie die Exegeten sagen, was für eine Gattung, was für ein Genre ist das eigentlich? Wenn man diese Frage nicht stellt, also der Verzicht auf historisch-kritische Forschung, dann ist es das, was wir Fundamentalismus nennen. Zweitens, zweite Frage. Was bedeutet Sohn Gottes? Zentraler Begriff der Weihnachtsgeschichte. Sohn Gottes ist im antiken Judentum ein Begriff mit einem breiten Umfeld, der erst in der Jesusbewegung die neue Bedeutung einer Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit annimmt. Sohn Gottes ist im Alten Testament zuerst einmal der König als von Gott Erwählter. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wird dem König an seinem Krönungstag gesagt. Das ist natürlich im Sinn einer Adoption gemeint. Sohn Gottes ist dann das Gottesvolk selbst, Israel unter den Völkern. Sohn Gottes, Tochter Gottes, Kind Gottes, wie wir eher sagen würden, ist dann vor allem der Gerechte. Gerade weil er oder sie auch mit seiner Umwelt in Konflikt gerät und leiden muss. So entfalten das zum Beispiel die ersten Kapitel der sogenannten Weisheit Salomos. Das ist eine Weisheitsschrift aus dem 1. Jahrhundert vor Christus unter den Apokryphen im Alten Testament. Da wird die ersten 5 Kapitel das ausführlich meditiert, was das heißt, Sohn Gottes zu sein, genau in diesem Sinn. Da wird beschrieben, wie es dem Gerechten geschieht, wie er auch Schmerz und Verfolgung auf sich nehmen muss, wenn er Gott treu bleiben will und wie ihn Gott rehabilitiert, eventuell auch über seinen Tod hinaus. Dann im 1. Jahrhundert ist Sohn Gottes im Judentum auch noch der Heiler und Wundertäter, von denen es nicht viele, aber doch einige gibt. Für die ersten Christen und wohl auch schon für Jesus selbst nimmt Sohn Gottes dann aber noch eine speziellere Bedeutung an. Sohn Gottes ist Jesus, weil er ganz und nur aus Gott stammt, weil sein ganzes Sein von Gott erfüllt ist und weil er Gott in unserer Welt repräsentiert. Gott, der sich nicht vornehm distanziert von der Welt hält, sondern in sie eingeht, mitleidet und mitstirbt. Sohn Gottes heißt, allein durch Gott bestimmt, ganz aus Gott stammend, der, an dem wir sehen können, wer und wie Gott ist. Sohn Gottes ist dabei nur eine von mehreren biblischen Ausdrucksweisen für den gleichen Sachverhalt. Eine andere Ausdrucksweise ist etwa Bild Gottes, wie Jesus im Hebräerbrief und im Kolosserbrief heißt. Bild Gottes, der, an dem man sehen kann, wie Gott ist. Der Mensch, Mann und Frau, sind einmal zum Ebenbild Gottes geschaffen worden, als Partner und Gegenüber. Sie haben das zerstört. In Jesus wird dieses Bild Gottes wiederhergestellt. Darum kommen andere Bilder Gottes auch nicht in Frage. Daher die ganze biblische Polemik gegen Götzenbilder, Bilder, die sich der Mensch selbst von Gott zurechtmacht, Projektionen in den Himmel hinein, ja, das, die Polemik dagegen, gegen solche Bilder. Weil Gott selbst sein Bild macht in der Welt. Und das ist eben Jesus. Als Sohn und Bild Gottes ist Jesus einzigartig, nicht ersetzbar. Der, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt, wie es wieder eine andere Schrift, der Kolosserbrief, sagt, das habe ich zu Beginn zitiert. Dritte Frage. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Die Fragen werden sukzessive immer ein bisschen schwieriger. Dritte Frage. Was bedeutet es, wenn wir vom Erzählen in der Form der Legende sprechen? Das ist für Christinnen und Christen oft gewöhnungsbedürftig, wenn die Wissenschaft von den Geburtslegenden oder Weihnachtslegenden spricht. Auch hier muss man das erst einmal verstehen. Legenden sind Geschichten, die in konzentrierter, symbolischer und religiös dichter Sprache die Bedeutung von Ereignissen zur Geltung bringen. Sie sind nicht historisch im Sinne eines Geschichtsberichtes, aber auch nicht unhistorisch im Sinne von etwas frei Erfundenem. Sie deuten die Geschichte, sie machen ihre innere Bedeutung sichtbar. Sie tun das mit Fantasie und in sehr dichten Szenen, in denen sich ganz verschiedene Ebenen von Bedeutung überlagern können. Ihre Entstehung kann man gut beobachten, wenn zum Beispiel Menschen von wunderbaren Erfahrungen in ihrem Leben berichten, zum Beispiel von Bekehrungserfahrungen. Auch da wird ja so erzählt, dass es auf eine geistliche Pointe herausläuft, nicht einfach faktisch. In den Evangelien gibt es relativ wenige Legenden. Die Wunderheilungen Jesu sind zum Beispiel im Regelfall keine Legenden. Warum das so ist, da müsste man ein ganzes Seminar drüber halten, das können wir jetzt hier nicht entfalten. Ich sage es einfach mal. Die Legende ist eine altehrwürdige Form des Erzählens. Im europäischen Mittelalter etwa war sie eine beherrschende Form. Da waren 3/4 aller Geschichten, die man erzählt hat, Legenden. Sie ist keine Sage und kein Märchen. Sie ist auch kein überzeitlicher Mythos. Eine Legende ist eine Geschichte, die den Menschen in symbolischer Form die innere Bedeutung eines realen Geschehens aufschließt. Daher sind zumindest ihre Hauptfiguren auch immer reale Menschen, keine Dichtungen. Sie ähnelt ein bisschen den gotischen Kirchenfenstern. In hellen, deutlichen Farben, mit Licht umstrahlt, werden da die Heiligen dargestellt in diesen Glasfenstern. Ja, die haben einen Heiligenschein. Natürlich wussten die Künstler, dass die Heiligen keine Taschenlampe am Rücken haben und darum irgendwie leuchten. Diese Fenster sollen etwas Unsichtbares, aber Reales sichtbar machen. Die Aura der Heiligkeit. Ich glaube, denk nicht, dass es sowas nicht gäbe. So erzählen Legenden Geschichten, die sich in einer Art Heiligenschein bewegen. Darin sind sie nicht historisch. Aber sie können doch von etwas ganz Realem sprechen. Die Evangelien erzählen nun von der Geburt Jesu in der Form von Legenden. Das erkennen wir etwa auch daran, dass sie in fast keinem Detail übereinstimmen. Dem flüchtigen Leser mag das nicht auffallen, weil wir sozusagen eine Art Collage der Weihnachtsgeschichten im Kopf haben. Aber zum Beispiel die Weisen aus dem Osten, die Magier aus dem Osten kommen nur bei Matthäus vor. Die Hirten auf dem Felde nur bei Lukas. Bei Lukas erscheint der Engel, der göttliche Bote, nur vor Maria. Bei Matthäus erscheint er nur vor Josef. Und so weiter. Das sind nicht etwa Ungenauigkeiten, sondern Indizien dafür, dass hier eine Glaubensgeschichte sich selbst in ganz verschiedener Weise entfaltet. Tatsächlich haben wir nicht eine Weihnachtsgeschichte, wir haben 2 radikal divergierende Geschichten, die in fast keinem Detail übereinstimmen, aber faktisch das Gleiche bedeuten. Obwohl sie sich in den Details nicht ähneln. Diese Freiheit der Erzählung spricht schon dagegen, dass hier einfache Geschichtsberichte vorliegen. Es ist also nicht etwa der übernatürliche Gehalt, der die Legende ausmacht, sondern ihr freies, deutendes Spiel mit der Geschichte. Vielmehr veranschaulichen verschiedene symbolreiche, symbolträchtige Geschichten die gleichen Sachverhalte. Jesus ist der Messias Israels und der Völker. Menschen damals konnten das verstehen, weil ihnen diese Art von Geschichten vertraut war. Daher gibt es zahlreiche Analogien zu wunderbarer Geburt, Gefährdung und Bewahrung des göttlichen Kindes in antiker erzählender Literatur. Und natürlich ist die Legende, wie schon gesagt, nicht einfach unhistorisch. So einfach ist es nicht. Zum Beispiel hat die Familie Jesu ihre Abstammung aus der alten königlichen Linie von König David gewusst. Das erwähnt schon Paulus, Römer 1. Die Namen Maria und Josef sind einheitlich überliefert. Auch dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist, also nicht in Bethlehem. Auch die Volks- und Steuerzählung ist historisch bezeugt. Allerdings fand sie erst 10 Jahre später statt, als Jesus schon ein Jugendlicher war. 3 Generationen später, im Rückblick der Evangelien, verschwimmt das. Der Stern von Bethlehem ist immer wieder, das habt ihr wohl schon gehört, gedeutet worden, etwa als Konjunktion von Jupiter und Saturn. Das würde im antiken Weltbild Sinn machen, weil Jupiter der königliche Planet ist und Saturn mit Israel zu tun hat, der 7. Planet mit Israel. Eine solche fand in den Jahren 7 und 6 vor Christus statt. Ein Jahr 0 gibt es ja nicht, vor dem Jahr 1 nach kommt das Jahr 1 vor. Herodes der Große starb im Jahr 4 vor Christus. Wenn er also etwas mit der Geburt Jesu zu tun hatte, dann muss diese einige Jahre früher gewesen sein, als man im frühen Mittelalter glaubte, als die christliche Zeitrechnung festgelegt wurde. Ihr seht, das sind zum Teil sehr schwierige Fragen. Die Evangelien nehmen, wie gesagt, Bausteine aus der Überlieferung, aus der Geschichte und bauen daraus eine Art Kirchenfenster. Hell, voll bunter Farben und starker Striche, zur Betrachtung geeignet, aber natürlich keine historischen Fotos. Das Johannesevangelium weiß kurioserweise von der gesamten Bethlehem-Überlieferung schlechterdings nichts. Dort ist es eine Anfechtung, dass Jesus aus Nazareth stammt. Man hält das Jesus sogar vor, Johannes 7. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll denn der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen? So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Das ist interessant. Man sieht, wie das hier für die Leute in der Johannesgemeinde ein Problem ist, dass Jesus aus Nazareth stammt. Und man wirft ihm das vor, der müsste doch aus Bethlehem stammen. Das hat, nach Matthäus und Lukas stammt er aus Bethlehem, aber das weiß Johannes nicht. Im Kontakt erweist sich, wer Jesus ist. Die Spannung zwischen Nazareth und Bethlehem wird bei Johannes nicht aufgelöst. Das kann so erklärt werden, dass sich die Geburtsgeschichten im Vorfeld des Matthäus und Lukas entwickelt haben, aber die johannäischen Gemeinden eben noch nicht erreicht haben. Oder eine andere Deutung, es ist ironisch. Und Johannes setzt gerade voraus, dass Jesus eben nicht in Galiläa geboren wird. Bethlehem liegt in Judäa. Und seine Leser das wissen, die streitenden Juden aber nicht, von denen er erzählt. Aber warum sagt er das dann nicht, wenn er das weiß? Johannes 1 erklärt Jesu Herkunft aus Gott ganz anders, ohne jeden Hinweis auf eine rätselhafte Geburt, indem nämlich das ganze Leben Jesu als Erscheinung Gottes und als Ausdruck des Logos, des Wortes der göttlichen Weltvernunft erklärt wird. Ihr kennt das Johannes 1, dieser Hymnus da zu Beginn, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, das ist die johannäische Weihnachtsgeschichte. Das ist die johannäische Fassung der Weihnachtsgeschichte in hymnischer Sprache, aber ohne Engel, ohne Stern, ohne Bethlehem. Später hat die Kirche diese ganz unterschiedlichen Geschichten nicht etwa harmonisiert, sondern nebeneinander stehen lassen, als Evokationen eines Geheimnisses. Im 2. Jahrhundert wurden dann im gleichen Stil weitere Bücher geschrieben, die sogenannten Kindheitsevangelien. Das war fromme christliche Unterhaltungsliteratur, in denen diese Legenden noch vielfach weiter ausgebaut wurden. Und vieles, was wir aus der christlichen Kunst kennen, stammt aus diesen Legenden. Ja, wenn dann im Stall, früher war es auch manchmal in einer Höhle steht oder so. Ja. Und wenn aus den weisen Männern dann plötzlich Könige werden, dann werden 3 daraus, dann bekommen sie auch plötzlich Namen, die sie im Neuen Testament nicht haben. Ja. Da entsteht eine Explosion von weiteren Legenden, das wuchert immer weiter. Johannes verwendet diese Legenden nicht. Er bringt die gleiche Sache anders zur Sprache, in seinem Hymnus. Historisch-kritische Forschung sagt also nicht etwa, so etwas gibt's nicht und Engel singen keine fröhlichen Lieder auf dem Feld. Es gibt Leute, die das so sehen mögen, aber ich sicher nicht. Menschen machen Erfahrungen mit dem Übernatürlichen, damals wie heute. Aber mit der Frage nach dem Genre, dem Erzählungstyp der Weihnachtsgeschichte, hat es nichts zu tun. Vom Kreuz erzählen die Evangelien weitgehend gleichlautend. Jedenfalls passt das alles gut zusammen. Hier bewegen wir uns auf dem Boden der Geschichte. Eine Geburtsgeschichte hat Markus, das älteste Evangelium, dagegen noch gar nicht. Er weiß nur, dass die Familie Jesu, gerade auch Maria, die explizit genannt wird, zu seinen Lebzeiten nichts mit Jesus anfangen kann und ihn, das ist jetzt ziemlich starker Tobak, Markus 3 steht das, und ihn, ja, ich denke, ihr wisst das, ihn für verrückt hält. Ein solches anstößiges Detail ist unerfindbar und sicher historisch. Auch das passt nicht zur Weihnachtsgeschichte als Geschichtsbericht. Maria hätte so nicht denken können, wenn sie das miterlebt hätte, was etwa Lukas 2 erzählt wird. Das ist aber Legende. Sie erzählt in bildlicher und symbolischer Form, wer Jesus für die Christen ist. Und Maria weiß von ihr eben noch nicht. Darum kann sie Jesus für verrückt halten und ihn als Peinlichkeit für die Familie nach Hause holen wollen, wie es das Markus-Evangelium ja tatsächlich berichtet. Das weist Jesus schroff zurück. Die Jünger sind seine neue Familie. Nach Jesu Tod haben dann verschiedene Mitglieder der Familie Jesu durchaus einen Zugang zu ihm gefunden. Maria wird da auch einmal erwähnt in der Apostelgeschichte. Jakobus, der Bruder, hat sogar eine Begegnung mit dem Auferstandenen, wie wir von dem Augenzeugen Paulus hören. Das ist keine Legende, sondern ein sehr schlichter Bericht über eine wunderbare Erfahrung, ohne Ausschmückung, ohne Symbolik. Beides hat sein Recht und seine Würde. Die Legende ist nicht ersetzbar. Sie macht sichtbar, was der reine Geschichtsbericht nicht zeigen könnte. Vierte Frage, noch ein bisschen schwieriger. Was bedeutet jungfräuliche Geburt? Die Evangelien berichten Jesu Geburt als ein göttliches Geheimnis, das in einem nüchternen Geschichtsbericht schlicht nicht wiedergegeben werden kann. Nicht nur nicht wiedergegeben werden sollte, sondern nicht wiedergegeben werden kann. Das ist der eigentliche Clou. Dazu sprechen sie auch von einer jungfräulichen Geburt, die aus dem Alten Testament stammt, aus dem Propheten Jesaja. Der hatte von der Geburt des messianischen Kindes gesprochen, das von einer Alma, einer jungen Frau, geboren wurde. Aus nicht ganz klaren Gründen übersetzt das die Septuaginta, die griechische Bibel, mit Parthenos, Jungfrau. So nehmen es die Evangelien auf. Geboren aus einer Jungfrau, gezeugt vom Heiligen Geist, das heißt, ganz aus Gott stammend, nur aus Gott stammend, nicht aus seinen Eltern erklärbar. Wir alle, Sie und ich, du und ich, wir sind das Produkt unserer Gene und unserer Erziehung. Wenn man unsere Eltern kennt, dann weiß man auch eine ganze Menge über uns. Und manchmal werden wir ihnen auch immer ähnlicher. Das erfüllt uns dann mit Vergnügen oder mit Schrecken, je nachdem. Aber wir sind das Produkt unserer Gene und unserer Erziehung und eben auch unserer Eltern. Was wir sind, hängt an dem, woraus wir geworden sind. Mit Jesus aber tritt etwas völlig Neues in die Welt. Etwas, das es vorher nicht gab. Gottes Schöpferkraft schafft etwas Neues. Jungfräuliche Geburt und Auferstehung hängen daher zusammen. Ist auch das bildlich gemeint? Nun, wir rühren hier auch an Fragen, die wir vielleicht nicht beantworten können. Jesus ist geboren aus dem göttlichen Geheimnis. Wir wissen noch nichts über ihn, wenn wir seine Eltern und seinen Geburtsort und seinen ersten Schullehrer kennen würden. Das war jetzt anachronistisch, weil es das noch nicht gab, aber ihr versteht es. Wenn wir das wüssten, wüssten wir über Jesus noch gar nichts. Die Legende ist nur begrenzt übersetzbar. Sie will eben auch ein Geheimnis umschreiben, das bleibt. Wie ist es also wirklich gewesen? Solche Frage ist ja doch vielleicht unbeantwortbar. Die Evangelien erzählen, wer Jesus für sie und für uns sein will. Und sie tun das in der Form, in den Formen, die ihnen ihre Zeit bietet. Und dazu gehört auch die Legende. Zuletzt meine fünfte Frage. Was bedeutet das alles für Weihnachten? Weihnachten trägt den Glanz seines göttlichen Geheimnisses. Das kann Wissenschaft weder erschöpfen noch erklären. Sie kann aber benennen, warum von der Geburt Jesu im ersten Jahrhundert im Römischen Reich in Palästina so erzählt wurde, wie es unsere beiden Evangelien tun. Markus und Johannes, zwei andere Evangelien, haben keine Weihnachtsgeschichte, sie brauchen sie nicht. Sie können ihre Botschaft ohne eine solche ausrichten. Auch Paulus und die anderen neutestamentlichen Autoren sprechen nicht von Bethlehem oder den Eltern Jesu. Das ist interessant. Von Kreuz und Auferstehung sprechen viel mehr Stellen im Neuen Testament. Aber das Matthäus- und das Lukas-Evangelium, nur diese beiden Schriften im Neuen, von den 27 Schriften des Neuen Testamentes, wählen eine besondere Form, von Jesus zu erzählen. Sie tun das, indem sie von einer wunderbaren Geburt berichten, von Engeln und Lichtglanz, einem Wunderstern, weisen Männern, Magiern aus dem Osten, Träumen und Bewahrung in äußerster Gefahr. Für mich erschließen diese Geschichten den unendlichen Raum des göttlichen Mysteriums. Jesus, der Gekommene, bringt Gott in seiner ganzen Fülle, rätselhaft und heilend. Er kommt zu den Armen und zu den Suchenden, mehr als ich verstehen kann. Und doch kommt er in meine Welt, in der ich sinnvoll fragen und forschen kann. Und der Gekommene geht nicht mehr weg, und er ist bei mir und bei uns alle Tage, bis die Welt, die wir kennen, alles Uneigentliche zerbrechen wird und alle Augen das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, das Eigentliche und Wirkliche sehen werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Theorien und alles Wissen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir die Fragen, die vielleicht schon in uns brodeln, einfach mal loswerden können. Wir nehmen uns dafür ungefähr 10 Minuten. Und ich würde bitten, dass wir das so machen. Derjenige, der eine Frage hat, kann die Hand emporstrecken. Wenn es mehrere sind, muss ich auswählen. Dann bitte in einer lauten Stimme für alle hörbar die Frage stellen. Und dann machen wir Frage, Antwort, Frage, Antwort, so viel wie in 10 Minuten geht. Bitte sehr.
Ricke, ja? Ja? Geburtsgeschichte, Engel, Auferstehung zusammen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe, aber ja. Ich glaube, ich bin näher darauf eingegangen.
Ja.
Das
ist doch für ein ganzes Seminar, ja. Naja, was ich sagen will, beide Geschichten erzählen, also das, darum ich das zusammengestellt habe, beide Geschichten erzählen natürlich, dass Gott etwas völlig Neues schafft mit Jesus. Ja, etwas, was es vorher nicht gibt und was Menschen nicht selber schaffen können. Das ist klar, ja. Das haben die Geschichten gemeinsam. Sie unterscheiden sich in ihrer Bedeutung für das Neue Testament, aber radikal. Das muss man sehen. Die Weihnachtsgeschichte ist im Neuen Testament ganz marginal. Die kommt in dem ganzen Buch nur an 2 kleinen Stellen vor. Ja, die ist eine marginale Geschichte, die ist eine Glaubensgeschichte, die etwas Wesentliches über Jesus sagt, aber in dieser erzählenden Form sagt. Ostern kommt im Neuen Testament auf jeder 2. Seite vor, sozusagen. Ja, die Ostererfahrung ist die christliche Grunderfahrung. Auch die sprengt die Grenzen der Sprache. Ja, auch Ostern kann man nicht einfach wie einen Tatsachenbericht erzählen, aber es sind doch ganz viele sehr reale Dinge, die erzählt werden. 1. Korinther 15, der älteste Osterbericht, den wir haben, da kommt eine lange Liste von Zeugen, da sagt Paulus, na ja, also er ist erschienen zuerst dem Petrus und dann den 12 und dann mehr als 500 Menschen auf einmal, eine Ostererfahrung, von der wir im Neuen Testament sonst kein Wort hören. Wir wissen nicht, was da ist. Ja, ein Rätsel. Eine Ostererscheinung vor 500 Menschen, die wird nur in einem einzigen Vers erwähnt. Kein Evangelium erzählt sie. Warum? Dann ist er erschienen dem Jakobus, dann allen Aposteln. Bekanntlich erwähnt Paulus die Frauen nicht, was uns sehr ärgert, obwohl wir von der Erscheinung von denen ja wissen, ja, aus den Evangelien. Ja. Und am Schluss sagt Paulus, da ist er auch mir erschienen, gleichsam der unzeitigen Geburt, denn ich habe das alles gar nicht verdient. So. Und von den 500 sagt er, die leben ja alle noch, da könnt ihr hingehen und könnt sie fragen. Ja, das ist natürlich uns jetzt verwehrt, aber es ist klar, dass wir eine völlig andere Art von Erfahrung haben. Aber auch eine Erfahrung, die man nicht einfach erzählen kann. Also Emmaus-Jünger, ja, Jesus ist bei ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Wieso erkennen sie ihn nicht, wenn sie 3 Jahre mit ihm zusammen waren? Ja, und dann plötzlich beim Brotbrechen, da gehen ihnen die Augen auf, aber in dem Moment, wo sie begreifen, dass Jesus bei ihnen ist, ist er nicht mehr da. Was für eine Art von Erfahrung ist das? Eine ganz rätselhafte, geheimnisvolle Erfahrung. Also das gilt für Ostern auch. Da werden Erfahrungen erzählt, die die Grenzen der Sprache sprengen. Aber sie haben einen völlig anderen, viel zentraleren Stellenwert als Weihnachten. Ja, und ich denke, ich würde bei Ostern auch den Begriff der Legende nicht unbedingt anwenden, sondern das sind im Grunde genommen, das sprengt unsere Kategorien, ja, die wir haben für sowas. Aber Weihnachten ist eine Form davon zu erzählen, dass Jesus allein aus Gott stammt. Johannes macht es anders. Johannes macht es eben in einem Hymnus, in dem er das sagt. Und er erzählt gar nichts von der Geburt. Vielleicht das als ein Versuch einer Antwort.
Ja, da. Kann es sein, dass die Weihnachtsgeschichte oder die Weihnachtsgeschichten in den einzelnen Evangelien irgendwas mit den Adressaten der Evangelien zu tun haben? Also dass man vielleicht eine Kulturpfeife...
Natürlich, ja. Ja, natürlich. Gar keine Frage. Die Evangelien haben nicht nur verschiedene Autorpersönlichkeiten, die sind ja auch literarische Werke, sie haben natürlich auch verschiedene Gemeinden im Blick. Also bei Markus war das vermutlich eine eher heidenchristliche Gemeinde nach alter Überlieferung, die in Rom, das ist gut möglich, denn an einer Stelle erklärt er griechische Münznamen mit lateinischen Münzen. Das macht in Rom Sinn, aber im Osten natürlich nicht. Matthäus wird wohl für judenchristliche Gemeinden schreiben, da ist die Tora ganz wichtig, darum hält er sich auch mit Kritik an der Tora etwas zurück. Ja. Judenchristliche Gemeinden, die aber schon missionsoffen sind. Lukas scheint eher für Heidenchristen zu schreiben, die eben selbst einen heidnischen Hintergrund haben, aber also keine Juden. Bei Johannes ist das schwierig. Johannes ist eine ganz eigene kleine Welt sozusagen, ja, das... Er schreibt offenbar für einen ganz eigenen Typ von Gemeinde, die sich eine sehr starke Eigenentwicklung hat, wo die war, vielleicht in Kleinasien, vielleicht auch in Ägypten, wie manche meinen, zum Beispiel ich. Aber das wissen wir nicht genau. Ja, das sagt das Evangelium nicht, wo genau diese johannäische Gemeinde ist. Aber es ist klar, bei Johannes ist ja alles ein bisschen anders. Ja, und es muss irgendwie eine ganz eigene Entwicklung sein, wie man Christus verstehen kann bei Johannes, die hinter dem Johannesevangelium steht. Also insofern heißt die Antwort auf die Frage natürlich, die Evangelien erzählen auch anders, weil sie Entwicklungen in den Gemeinden spiegeln und aufnehmen und versuchen auf denen auch darzustellen, wer Jesus ist. Und das tun sie in ganz verschiedener Weise. Und die Kirche hat Gott sei Dank diese verschiedenen Jesusbilder nebeneinander stehen lassen. Sie hat sie nicht vereinheitlicht, sie hat sie nebeneinander stehen lassen.
Sachlich, nicht glaubend, einfach mal sachlich zu analysieren, was damals ja. Drin war. Die Frage hat man immer den Clinch, Leute, die das Wort nehmen, aus Gott inspiriert,
ja.
Und das Wort nehmen. Jetzt Frage an dich persönlich,
ja.
Siehst du, dass diese historisch-kritische Analyse der heutigen Kirche förderlich wäre, weil es die wirkliche Bedeutung eröffnen würde?
Ich habe ja auch zu Beginn gesagt, historische Forschung kann Glauben nicht begründen. Ja, darum ist historische Wissenschaft, das ist für manche auch sicher gewöhnungsbedürftig, eben auch zugänglich für Menschen, und hier können auch Menschen teilnehmen, die keine Christen sind. In der Bibelwissenschaft sind das dann vor allem Juden, ja, Muslime gibt es da noch kaum, aber Juden gibt doch eine ganze Menge, die daran auch teilnehmen. Und auch Menschen, die selbst nicht kirchlich irgendwie gebunden sind. Aber das ist natürlich nicht das, was Glauben heute begründet. Ja, die kann auch bestimmte Dinge nicht erreichen. Also zum Beispiel das Ostergeheimnis ist natürlich mit historischer Forschung nicht erreichbar. Ja, die kann da nur einen Schritt davor stehen bleiben und sagen, das sind die alten Zeugnisse, die das und das berichten, die passen so und so zusammen oder auch nicht. Ja, aber sie kann das Geheimnis selbst nicht erreichen. Was Glauben begründet, ist die Erfahrung, die Begegnung, die Berührung durch den lebendigen Jesus Christus heute. Und das leistet Wissenschaft nicht, das beansprucht sie aber auch nicht. Aber es geschieht trotzdem.
Hier vorne war noch eine Frage.
Also hat die historisch-kritische Methode eine Antwort darauf, warum denn diese Mini-Geschichte, die ja, also das hat sie auch gesagt,
ja.
Dass sie nur so wenig ankommt, nur so wenig erwähnt wird, dass das dazu geführt hat, dass die ganze Welt in einen Hype um Weihnachten
ja.
Als wenn man
ja.
Die auch nirgendwo erwähnt
wird, das ist eine kluge Frage. Die hat bei dem ersten Gottesdienst vorhin auch jemand gestellt. Warum ist ein Weihnachten eigentlich so erfolgreich? Also man, muss man sich klar machen, also manches davon ist natürlich tatsächlich relativ neu. Also es war tatsächlich nicht immer so, sondern die christlichen Feste, die haben sich sehr stark entwickelt. Ihr wisst natürlich, Weihnachten ist ja bekanntlich der 25. Dezember, dass niemals, 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 niemals irgendjemand sagt, Weihnachten ist der 24. Dezember, denn das ist natürlich Heiligabend, das ist der Tag vor Weihnachten. Und dass wir da also alles das nach vorne gezogen haben, die Gottesdienste immer früher sind und die Kinder immer früher ihre Geschenke kommen, das kommt ja bloß wegen der Gier. Ja, ist ja völlig klar. Man will einfach, dass das früher ist und will das früher alles aufreißen und das mit den Gottesdiensten will man auch hinter sich kriegen und dann noch eine tolle Familienfeier haben oder so. Als ob die Familie, als ob der Sinn von Weihnachten eine Familienfeier wäre. Ja? Und, aber das sind relativ neue Entwicklungen. Ja, das sind ja erst Entwicklungen der letzten 50 Jahre. Die Älteren unter uns, so, die ganz Alten, können sich daran noch erinnern, dass wirklich der erste Gottesdienst Mitternacht war. Ja, Mitternacht, Heiligabend, das war, damit begann dann die Weihnachtszeit. Und dass Weihnachten selbst das erfolgreichste christliche Fest ist, naja, das ist ein bisschen länger, 200-300 Jahre kann man das schon so sagen, aber das christliche Grundfest, also das älteste christliche Fest überhaupt, im Unterschied etwa zum Judentum, war natürlich Ostern. Ja, Ostern. Die ersten Christen haben Ostern gefeiert, sie haben sich dann darüber gestritten, ob sie das am gleichen Tag feiern sollen wie das jüdische Pessachfest. Man hat sich dann dagegen entschieden, hat gesagt, nein, um das, den Unterschied klarzumachen, feiern wir an einem anderen Tag, hat das anders festgelegt. Das war das erste christliche Fest. Und dann Weihnachten ist in den Gemeinden entstanden, im 4. Jahrhundert im Prinzip, nicht viel früher. Es gibt ein paar Indizien für frühere Feste der Geburt Jesu, allerdings an verschiedenen Tagen. Also den Tag kannte man ja nicht. Dann hat man am 6. Januar gefeiert, das war in Alexandrien der Tag, an dem die Geburt Jesu gefeiert wurde. Und dann, da man den Tag ja nicht kannte, aber sich auf irgendwas einigen musste, hat man dann einen Tag von astronomischer Symbolik genommen, Licht und Finsternis und so, und hat dann eben den 25. Dezember, der war ohnehin schon ein Feiertag, den hat man dann dafür sozusagen verwendet, man hat ihn gewissermaßen getauft. Das war ja vorher ein heidnischer Feiertag, hat man getauft und gesagt, das wahre Licht, das die Welt erleuchtet, das ist eben Jesus Christus, was ein kluger und vernünftiger Gedanke ist. Und ich kann das problemlos nachvollziehen, obwohl ich natürlich weiß, dass das nicht der historische Geburtstag Jesu ist, ja. Oder wenn mit einer Chance von 1 zu 365, 364, ja. Das wissen wir eben nicht. Die Evangelien erzählen das nicht. Und warum ist dann Weihnachten jetzt so erfolgreich? Warum ist Weihnachten, natürlich hängt es einmal damit zusammen, dass es ein Familienfest, dass es der Familie sich da dran gehängt hat irgendwie, ja. Dann, sicher, es ist auch ein bisschen einfacher zu verstehen. Weihnachten, das berührt unser Herz, da muss man nicht so viel nachdenken. Ostern ist ein bisschen schwieriger. Ist auch ein Gedanke. Das hat vorhin jemand gesagt im Gottesdienst, als wir auch das diskutiert haben. Und ein letzter Gedanke, den ich da einbringen möchte, ist, Weihnachten berührt uns natürlich auch, weil es um ein Kind geht. Ein schwaches Kind, in dem etwas Mächtiges und Starkes in die Welt eintritt. Ein Kind, das völlig wehrlos ist und doch die gesamte Welt verändert. Und das kann man verstehen, ohne irgendwas sonst zu verstehen. Da muss man nicht mal Christ sein. Also das berührt uns auf einer ganz elementaren Ebene und verleiht Weihnachten einen Glanz, auch wenn wir sonst vom Evangelium vielleicht gar nichts wissen. Und ich könnte mir denken, dass das der Grund ist, warum Weihnachten in den jüngeren Gesellschaften so erfolgreich ist. Also ein Versuch einer Erklärung.
Eine Frage noch.
Ja. Zwei Damen.
Die Dame war zuerst.
Ja. Naja, also ich habe es ja versucht, das zu erklären. Der Heiligenschein, denke ich, so würde ich das interpretieren, macht etwas Unsichtbares sichtbar. Und in dem Sinn gibt es ihn natürlich auch, denn selbstverständlich gibt es Menschen, die mit Gott leben und das ausstrahlen. Man kann dann auch von einem Charisma sprechen, meinetwegen, ja. Ja, eben, und das gibt es, das ist was Reales. Und trotzdem gibt es keine Leute, die im Dunkeln leuchten. Ja, also das ist halt so, ja. Das können wir verstehen, ja. Gut, ich glaube, das war das Schlusswort, ja.
Eine abschließende Frage hätte ich noch.
Ja,
gut. Und zwar, du hast es eben so gut dargestellt, es gibt verschiedene Menschen, die glauben, verschiedene Dinge glauben, die forschen, auch Atheisten, die forschen.
Ja.
Welches Fazit ziehst du als Christenmensch aus diesem, was du uns referiert hast?
Naja, Weihnachten erzählt in der Form einer alten, legendären Geschichte, Weihnachten erzählt von dem wunderbaren Geheimnis, dass Gott in die Welt eintritt als ein Mensch. Dass Gott zu uns kommt, einer von uns wird, unser Bruder wird, dass er in die Welt hineinkommt, mit uns mitleidet, mit uns mitlebt und da nicht mehr weggeht. Ja, das ist christliche Erfahrung. Das ist das, was das Christenleben durch die Jahrhunderte ausgemacht hat und was Menschen, viele, viele Menschen heute erleben und erfahren und die Lebenswirklichkeit von Menschen ist. Und diese Berührung, das begründet Glauben und das macht Glauben möglich und gibt uns aber auch die Freiheit, ganz ohne Angst, ohne Berührungsängste zu forschen, was wir über diese historischen Dinge wissen, was wir alles nicht wissen. Glaube beruht nicht auf der Unsicherheit historischen Wissens, sondern er beruht auf der lebendigen Gotteserfahrung. Aber er interessiert sich natürlich für das Geschichtliche, weil das Christentum keine ungeschichtliche Religion ist, sondern von dem geschichtlichen Menschen Jesus erzählt, in dem Gott zu uns kommt. Soweit.